Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Vielen Dank für die passenden Lieder, die wunderschöne Umrahmung und auch die Moderation, die jetzt übergegangen ist in die Hände bzw. in den Mund von Freddy, auch wenn er schon über 50 ist. Erlauben Sie mir auch noch mal ein kurzes Gebet zu sprechen. Ja, lieber Vater, wir danken dir für die unaussprechliche Gabe Jesus Christus. Was war deine Schuld, Herr? Unsere Schuld wurde deine Schuld. Danke für die Erlösung. Bitte nimm uns heute Morgen hinein in das Thema der Trost vom Kreuz. Öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, unsere Herzen, dass wir verstehen. Ganz möchten wir unsere Hoffnung auf deine Gnade setzen. Amen. Ja, der Trost vom Kreuz, das ist das Thema heute Vormittag. Und ich möchte einsteigen mit einem Vergleich, mit einem Gleichnis, mit einer wahren Begebenheit übrigens. Sie kommt von Pastor Wilhelm Busch. Er hat ja auch das berühmte Buch geschrieben, Jesus, unser Schicksal. Er war seinerzeit Pastor in Essen. Und dort in dieser Stadt Essen, da gab es bzw. gibt es eine Synagoge. Ich denke, diese Synagoge gehört zu den berühmtesten Synagogen Deutschlands. Nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern vielmehr wegen ihrer ganz besonderen Geschichte. Ja, diese Synagoge hat eine Geschichte. Und zwar, es war in der Nacht von dem 9. auf den 10. November 1938. Es war die sogenannte Reichskristallnacht, die Pogrome. Und da wurde unter anderem auch diese Synagoge durch Judenhass motiviert, durch puren Antisemitismus in Brand gesteckt. So begannen dann auch die fürchterlichen Judenverfolgungen. Originalfotos dieser Synagoge. Sie brannte vollkommen aus. Man hätte sie gerne ganz beseitigt, aber sie war, wie die Juden so sind, sehr robust gebaut, damals mit Stahlbeton. Und so schaffte man es nicht, sie ganz abzureißen. Eine Sprengung war auch unmöglich. Und zwar wegen der umliegenden Gebäude, die wären da nämlich mit in die Luft geflogen. Also blieb dieses Wahrzeichen, das man eigentlich nicht mehr haben wollte, das blieb stehen. Ein Wahrzeichen gegen Gott, ein Bild für den Hass gegen Gott und gegen seinen Sohn Jesus Christus, beziehungsweise gegen das Judentum, woraus er ja hervorgegangen ist. Aber diese Synagoge, ich sage ausgerechnet, diese ausgebrannte, vernichtete Synagoge wurde dann gegen Ende des Krieges für Hunderte von Menschen Zufluchtsstätte und Trost. In der Nacht vom 8. auf den 9. November drangen hasserfüllte Menschen und ihre Sympathisanten mit Lautsprechern bewaffnet, mit Nazisprüchen auf den Lippen in diese Synagoge ein und steckten sie in Brand. Und da stand sie nun, verwüstet, aber als ein Zeichen, das man nicht ausrotten konnte. Gegen Ende des Krieges dann kamen die Alliierten mit ihren Flugzeugen und sie warfen ihre Bomben, unter anderem auch ihre Brandbomben, auf deutsche Städte. Deutschland, die Krematorien erfunden haben, jüdische Geschäfte vernichteten, Synagogen in Brand steckten, jetzt brannten deutsche Städte. Und nun suchte natürlich in diesem Tohuwabohu, suchten die Menschen Zuflucht, Rettung, viele verbrannten bei lebendigem Leibe, es war grausam. Und sie fanden bei allem Suchen und Hoffen in Essen nur diese eine Stelle. Die ausgebrannte Synagoge. Hunderte flüchteten sich dort hinein und fanden Schutz. Warum fanden sie Schutz? Weil diese Synagoge schon mal gebrannt hatte. Und weil sie schon mal gebrannt hatte, konnte sie nun nicht wieder brennen. Und Leute wurden dort geborgen. Jung und alt, sagt man. Frauen und Männer, Menschen, die vor ein paar Jahren noch mitgegrölt hatten, auch nationalsozialistische Sprüche auf den Lippen hatten, sogar mit Feuer angelegt hatten oder einfach nur geschwiegen hatten, ignoriert hatten oder schweigend irgendwie toleriert hatten. Aus allen Schichten suchten sie nun Schutz in dieser Synagoge und sie fanden Schutz. Wie gesagt, weil das Feuer dort schon gewütet hatte. Ja, muss ich da noch viel sagen? Woran erinnert uns das? Ans Kreuz. Ans Kreuz von Golgatha. Über Jesus Christus, dem Mann am Kreuz, kam das Feuer Gottes, das Gericht Gottes, der Zorn Gottes. Auch der Zorn des Menschen übrigens, die ihn unbedingt ausrotten wollten. Was hat er denn Böses getan? Sagt Pilatus. Was hat er denn Böses getan? Gib mir doch einen Grund an. Und wissen Sie, was sie schrien? Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das war ihre Antwort. Und so kam das Gericht über Jesus von menschlicher Seite her und auch von Gottes Seite her. Und seitdem können Menschen dem Gericht Gottes entkommen, wenn sie sich zu Jesus flüchten. Dann wird das Feuer des Gerichtes, auch das ewige Feuer, der Feuersee, niemals über sie kommen. Ich habe heute Morgen drei Punkte unter diesem Thema der Trost vom Kreuz. Der erste Punkt, Vergebung. Der zweite Punkt, Versöhnung. Der dritte Punkt, Verantwortung. Man könnte jetzt auch sagen, Trost, der Trost vom Kreuz. Also sagen wir es so, Trost in Vergebung, Trost in Versöhnung, Trost in Verantwortung. Trost in Vergebung, Kolosser Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Manchmal denke ich, wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, was Vergebung eigentlich bedeutet, beinhaltet, was das ist. Und das ist jetzt nicht nur evangelistisch wichtig. Das ist mir nicht einmal der Hauptpunkt heute Morgen. Sondern für uns Christen ist Vergebung immer wieder wichtig. Zu verstehen, was das ist und was das beinhaltet. Trost in Vergebung. Gerade in unruhigen Zeiten, wo auch unsere Seele manchmal hin und her gerissen ist und wir in Selbstzweifel kommen. Ja, das Buch. Darf ein Christ zweifeln? Vergebung bedeutet ja eigentlich übersetzt nichts anderes als fortgehen lassen. Vergebung, fortgehen lassen, wegschicken, freilassen, loslassen. Das bedeutet wörtlich Vergebung. Zum Beispiel, wenn da jemand einen Schuldner von seiner Schuld befreit und ihn einfach fortgehen lässt, ohne jemals wieder eine Rückzahlung zu fordern. Ist das nicht wunderbar? Wer von Ihnen hat eine Hypothek? Fortgehen lassen bedeutet, beinhaltet, nicht mehr nachtragen, nicht nachtragend sein, keine Wiedergutmachung fordern. musst nicht etwas tun, um Vergebung zu erlangen, sondern sie kommt von dem, der dir vergibt, und du musst nichts tun. Du musst nur sagen, okay, das akzeptiere ich. Wie sagt man, das Bilderbuch des Neuen Testamentes ist das Alte Testament? Im Alten Testament gibt es wunderschöne Bilder. Gott hat sich sehr viel Mühe gegeben, uns aufzuzeigen, Golgatha im Voraus. Ist wunderbar. Und da gibt es so ein schönes Bild, Jom Kippur, der große Versöhnungstag. Zwei Ziegenböcke wurden dargestellt zum Sündopfer für das ganze jüdische Volk damals. Der eine Ziegenbock, der wurde geopfert. Sein Blut floss zur Vergebung für das Volk. Und der andere Bock wurde dann, dem hat der Hohepriester die ganzen Sünden des Volkes dann auferlegt, weil der erste war ja gestorben. Und jetzt hat man dem zweiten Sündenbock alle Sünden auferlegt, des ganzen Volkes. Und dann hat man diesen Bock, den zweiten, in die Wüste fortgeschickt, freigelassen, losgeschickt, weggeschickt. Azazel nannte man den ja auch. Dieses Wort ist ein bisschen umstritten, was das jetzt genau bedeutet. Manche meinen, ich sage, es ist nicht sicher, aber manche meinen, ja, damit wären auch, das wäre ein Dämonenbock oder schlussendlich vielleicht sogar ein Bild für den Teufel selber. Dann könnte man sagen, ja, also die Sünde geht dahin zurück, wo sie hergekommen ist. Ja? Aber sie wird weggeschickt, losgelassen. So wurde die Sünde Israels quasi aus der Mitte des Volkes verbannt. Sie wurde regelrecht weggeschickt. Und das Gleiche gab es ja dann noch einmal bei der Reinigung eines Aussätzigen. Aussatz ist ja ein Bild auch für Sünde, ja, für unsere Befleckung. Ansteckend Sünde wird vererbt. Von Eltern auf Kinder, auf Kinder, auf Kinder. Überall ist man befleckt, und da gab es dann zur Heilung des Aussätzigen, oder wenn dieser geheilt war, zwei Vögel. Den einen hat man auch geschächtet und den anderen hat man in das Blut dieses Geschächteten getaucht, und dann wurde der frei fliegen gelassen. Vogelfrei, aber im guten Sinne. Ja, vogelfrei. Wegschicken. Ich finde das so trostvoll. Da ist vielleicht, sagen wir mal, eine Sünde, die mich oder die Sie vielleicht heute Morgen sehr belastet. Sie sind bedrückt. Sie schleppen diese Sünde vielleicht mit rum, oder diese sündige Belastung oder eine Altlast, wie immer man das auch sagen will, und auch keine Psychiater können helfen, die können ein bisschen Puderzucker drauf streuen, aber das ist auch alles. Und jetzt macht der Herr ihnen in Jesus Christus dieses Angebot und sagt, du, hör mal, es geht doch viel einfacher. Komm doch zu mir. Ich vergebe. Ich mach dich los davon. Ich befreie dich. Ich entlasse dich in die Freiheit. Totale Freiheit. Ist doch ein Angebot, oder? Wir wären ja doof, wenn wir das nicht annehmen würden. Und das macht Jesus dann übrigens auch deutlich an einem wunderschönen Gleichnis. Und das Gleichnis, ja, man liest das so hopp, hopp, so schnell. Aber das ist so ergreifend, wenn man sich da hineintaucht. Matthäus Kapitel 18, da geht es nämlich um Befreiung, um Loslassen, um Wegschicken. Matthäus 18, 23 bis 27, das habe ich jetzt nicht da. Sagt der Herr Jesus, darum gleicht das Reich der Himmel einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, das ist Sünde, Vererbung, ja, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Knecht nieder, huldigte ihm und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. So will ich dir alles bezahlen. Ich will ja wieder gut machen. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Er musste gar nicht wieder gut machen. Gott, der Vater, ist ein Gott der Barmherzigkeit. Er ist der Vater allen Trostes, sagt uns die Bibel. Ja, jetzt steht hier 10.000 Talente. Ja, was ist denn das, 10.000 Talente? Und das sagt der Herr Jesus nicht umsonst, glauben Sie es mir. Er nimmt nicht da nur eine hohe Zahl, sondern er zeigt, was Sünde ist. Was das für eine Schuld ist, was für eine Schuld mit Sünde verbunden ist. Wenn er sagt, 10.000 Talente, also ich habe das nachgeschaut, nachgeschlagen, nachgerechnet und so weiter. Bin ich gut im Rechnen übrigens, ja? Ja. Aber so ist das nun mal eben. Bin trotzdem groß geworden, ne? Also ich meine an Körperlänge. Also ein Talent, jetzt hören Sie, ein Talent sind 6.000 Denare. Ein Denar ist ein Tageslohn. Kapito? Ein Talent, 6.000 Tageslöhne. Mal 10.000. 6.000 mal 10.000. 60 Millionen Denare. Das heißt 60 Millionen Arbeitstage. Peter, da musst du noch sehr alt werden. 60 Millionen Arbeitstage, das sind ein Viertel Millionen Arbeitsjahre. Puh. Umgerechnet, jetzt sagen wir einfach mal eine Zahl, da ist jemand, der verdient 100 Euro am Tag. Das wäre das im Vergleich mit 10.000 Talente eine Schuld von 6 Milliarden Euro. So, bitteschön, jetzt haben Sie es. Das ist Sünde. Übrigens 666, ja? 6.000 Denare, 60.000 Arbeitstage, 6 Milliarden Euro. Das ist die Zahl des Menschen, na gut. Da sagt Gott, das ist deine Schuld. Nun fang nicht an, hier aufzurechnen und zu sagen, naja gut, ich bin ja nicht so schlimm wie andere. Ja gut, dann hast du 3 Milliarden reicht auch, oder nicht? 1 Milliarde auch. Welcher reicher Mann, der tatsächlich 6 Milliarden verleihen könnte, wer würde einfach sagen, da sehen wir die Grandiosität der Liebe Gottes. Wer würde sagen, du hör mal doch, weißt du was, die 6 Milliarden, das ist doch eine Lappalie für mich, die schenke ich dir. Ich entlasse dich, du bist frei, musst nichts mehr zahlen. Ist doch unwahrscheinlich. Aber warum, was ist denn der Grund, dass diese 6 Milliarden, wenn ich das so sagen darf, uns entlassen werden? Der Grund ist, Jesus würde das Opfer. Jeder Mensch 6 Milliarden. 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wie viel hat es schon gegeben? Und er trägt die Last, die Befreiung für alle. Ohne was zu fordern. Schenk es dir. Vergebung fortgehen lassen bedeutet also, dass die Schuld nie mehr eingefordert wird. Sie ist ein für alle Mal vergeben. Und das ist ein anderer Gedanke, den ich unserem Text entnehme. Wenn wir hier nämlich lesen, die Worte, bitte schauen Sie da nochmal drauf, Kolosserbrief, er hat uns errettet. Er hat uns versetzt. Sowie, indem wir die Erlösung haben. Das steht nämlich im Grundtext im sogenannten grammatischen Aorist, sagt man, ja? Aorist. Ein Aorist kennzeichnet eine einmalige, ein für allemal abgeschlossene, punktuelle Handlung mit einem klar abgegrenzten Anfang und Ende. Es ist ein für allemal geschehen. Da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Dem gibt es nichts hinzuzufügen, dem kann man aber auch nichts wegnehmen. Er hat, dann hat er. Verstehen Sie? Wenn du hast, dann hast du. Wenn du ein Stück Brot in der Hand hast, dann hast du es in der Hand, dann ist das deins. Und das macht Gott mit der Versöhnung. Das bedeutet Vergebung. Er hat uns erlöst. Er hat uns versetzt. Er hat uns freigelassen. Punktuell. So ist es. Ausrufungszeichen. Punkt. Komma. Strich. Fertig ist das Mondsgesicht. Oh, ne. Andere. Ja, also. Wir sagen, das ist der Inhalt von dem Wort Jesu. Es ist vollbracht. Ein für allemal. Für alles. Es ist vollbracht. Gott vergibt vollständig, endgültig. Und die Sünde wird dir nie mehr vorgehalten. Da wird Gott nicht sagen, wenn du dann einmal vor ihm stehst, eines Tages, wird er sagen, oh, weißt du noch, du damals, da, mein Lieber, du, ist gar nicht mehr da. Gar nicht mehr da, existiert nicht mehr für Gott. Dich belastet es vielleicht noch. Jesus hat es einmal belastet, am Kreuz. Darum sagt das Alte Testament auch da, in Jeremia 31, 34, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Ich werde an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das ist so schön. Es gibt ja da die Geschichte von dem König Umberto, oder wie er heißt. Ich glaube, der kam aus Italien. Das ist übrigens auch in diesem Buch, die prophetischen Lieder da. Und da ging es um einen Gefangenen, der sollte eventuell freigesprochen werden, aber die Behörden meinten dann gegenüber diesem König Umberto, sie haben einen Zettel geschrieben und da hieß es dann drauf, Begnadigung unmöglich, im Gefängnis zu belassen. Also die Begnadigung ist unmöglich, dieser Mann ist im Gefängnis zu belassen. Und dann hat der Umberto sich das angeguckt und die Geschichte von diesem Mann und so weiter und dann hat er nur das Komma versetzt. Und dann hieß es, Begnadigung, unmöglich im Gefängnis zu belassen. Das ist Vergebung. Gott hat ein anderes Verhältnis geschaffen. Wir kommen später noch darauf. Er hat die Grundlage, die Bedingung dafür gelegt in unserem Herrn. Vergebung geht so weit. Wissen Sie, Rettung, ich sage immer, ja gut, Menschen müssen gerettet werden in das ewige Reich, das ist klar, die müssen erlöst werden, müssen befreit werden, aber ich sage Ihnen, viele Christen müssen errettet werden. Sie glauben ja nicht, wie viele Christen gerettet werden müssen. Von einem falschen Denken. Dass sie vielleicht aus christlichen Schuhen, Kinderschuhen mitgenommen haben und damit groß geworden sind. Wissen Sie, was Vergebung Wiedergeburt, müssen wir nur einen Hebräerbrief lesen. Was das bedeutet eigentlich in den Augen Gottes? Wer erlöst ist, ist erlöst. Dem sind die Sünden vergeben. Hören Sie, was ich sage? Der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Nee, das kann ja nicht sein. Lesen Sie Hebräer. Kapitel 7, ein für allemal, Hebräer Kapitel 9, Hebräer Kapitel 10. Wer erlöst ist, geht nicht mehr verloren. Er ist ein für allemal herausgenommen, heißt es, aus dem Reich der Finsternis. Er befindet sich gar nicht mehr da drin. Er ist versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Er ist deshalb auch befreit von dem vorhergehenden Machthaber. Und er ist jetzt einem neuen Machthaber, nämlich Jesus Christus, unterstellt. So wie Sklaven in der früheren Zeit manchmal frei gekauft wurden. Wenn Vergebung nicht Vergebung bedeuten würde für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann könnten wir verloren gehen. Dein Leben ist total erneuert. Ja, was ist, wenn ich jetzt sündige? Ja, dann brauchst du Wiederherstellung. Das brauchst du. Da muss dein Verhältnis durch die reinigende Kraft des Herrn Jesus Christus, durch Bekennen und Beugen, natürlich wieder vergeben werden. Aber nicht in dem Sinne, dass du wieder rückfällig geworden wärst in das alte Leben. Dann wäre das ja immer ein Hin und Her, oder? Ich bin gerettet, total erlöst. Oh, jetzt habe ich meine Frau angeschrien. Ach, jetzt bin ich wieder nicht erlöst. Ach, ich muss wieder Buße tun. Herr, bitte rette mich wieder neu. Ja, wie hat es dieser Tage, ich glaube, Elia ist es gewesen im letzten Gottesdienst, der hat gesagt, wir sind nicht repariert. Wir sind neu gemacht. Wir sind vollkommen neu. Gott setzt da nicht nur einen Flicken drauf. Darum ist Bekehrung zu Jesus, ja, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt, Aorist, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Darum ist Befreiung immer gleichzeitig auch verbunden, auch wir Christen müssen da errettet werden, ist immer verbunden mit jeder Befreiung dämonischer Belastung. Er hat Aorist uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das bedeutet, dass wir total befreit sind. Und das ist der Grund, liebe Geschwister und Freunde, dass sie in den neuapostolischen oder in den apostolischen Briefen des Neuen Testamentes bei Petrus, Jakobus, Judas, Johannes, Paulus finden sie nichts mehr von Dämonenaustreibung. In den Evangelien ja, im Anfang der Apostelgeschichte auch noch. Und dann hört das nachher auf. Je mehr der Leib Christi in Vollzug kam. Dafür gibt es ja eine schöne Parallele dann auch. Kolosser 2, Vers 14, habe ich auch nicht da drauf. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Was ist Auslöschen? Auslöschen ist Auslöschen, weg, Fucicato. Die durch Satzungen uns entgegenstand und hat aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ich habe kürzlich ein schönes, möchte ich mal sagen, eine schöne Geschichte gelesen in einem Buch und da habe ich mir gedacht, ja, das ist noch sehr passend. Und zwar geht das um den Johann Heinrich Wiechern, der hatte im 19. Jahrhundert, hatte er in Hamburg ein Haus bauen lassen und eine Institution gegründet für straffällige, gescheiterte Jugendliche. Die hat er da aufgenommen und mit dem Evangelium Jesu Christi konfrontiert. Und eines Tages hatte ihm das Jugendamt wieder mal so einen Jugendlichen zugeführt und hat dann auch einen Bericht mitgeliefert, der schilderte, was dieser Jugendliche ist, seine Verhältnisse und so weiter. Und der Wichert saß nun da in seinem Büro mit diesem jungen Mann ihm gegenüber und er las diesen Bericht und er konnte nur den Kopf schütteln und denken, Mensch, der Mann ist noch so jung und er ist schon so tief gefallen, so tief gesunken durch Missbrauch einerseits und Misshandlungen, aber andererseits sind auch seine eigenen Missetaten schon so schlimm. Also, und das in einem so jungen Leben. Der Junge, der war schon total kaputt. Und nachdem er diesen Brief gelesen hatte, blickte diesen Jungen an und er sagte, hier darfst du ganz neu anfangen, denn auch für dich ist Jesus Christus gestorben und auferstanden. Und wissen Sie, was Wichern dann gemacht hat? Dann hat er den Bericht des Jugendamtes in die Kerze gehalten. Und da ist der ganze Bericht verbrannt. Und dabei sagte er ihm, dass auch seine Schuld genauso in der Liebe Jesu verbrennen könne wie dieses Papier. Er müsse den Herrn Jesus nur darum bitten. Und er riet dem Jungen dann weiter, niemanden etwas von seiner Vergangenheit zu erzählen, damit er nicht wieder auf diese Dinge festgenagelt werden könnte. Hier wirst du mit Gottes Hilfe ein neuer Mensch werden. Der Schuldbrief ist weg. Durch das vollbrachte Werk unseres Herrn sind zwei Dinge geschehen. Wir stehen nicht mehr in der Schuld. Die gegen uns gerichtete Schuldschrift ist ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Arnold Fruchtenbaum ist sehr bekannt und sehr beliebt, auch seine Auslegungen. Und er schreibt über dieses Wort, es ist vollbracht. Das heißt wohl im Urtext, im griechischen Urtext, Telestai. Telestai, es ist vollbracht und das bedeutet, wie es ist bezahlt, auch wieder, es ist bezahlt. Und da schreibt Arnold Fruchtenbaum, die exakte Bedeutung dieses Wortes kam vor einigen Jahren ans Tageslicht, als Archäologen so etwas wie ein Steuerbüro ausgegraben hatten. Sie haben einen Stapel Rechnungen gefunden und über jede Rechnung war ein Wort quergeschrieben, Telestai. Es ist vollbracht. Aber in einem speziellen Sinn, vollständig bezahlt. Die Strafe, die für Sünden bezahlt werden musste, wurde durch Jesu Tod vollständig bezahlt. Die Tausenden von Opfertieren der vergangenen Jahrhunderte waren so etwas wie Ratenzahlungen. Aber jetzt wurde endgültig bezahlt. Deshalb dieses Telestai, vollständig bezahlt. Ja, über jeder Rechnung stand Telestai. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und der Teufel hat kein Anrecht mehr auf an Jesus gläubige Menschen. Er darf sie nicht mehr anklagen. Das ist die Not vieler Christen und da musst du gerettet werden. Ich weiß, dass das nicht so unbedingt evangelistisch ist, aber auch sowieso immer. Du musst gerettet werden von deinem falschen Denken. Da hat der Satan mich wieder erwischt. Da macht er mich wieder fertig. Da klagt er mich wieder an. Als er so die Herrschaften und Gewalten, was heißt entwaffnen? Entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie. Ich möchte es so sagen, Satan hat keine Waffe mehr, die er gegen dich richten kann. Er kann auch nur noch, ich meine es nicht jetzt ohne Ehrfurcht, er kann nur noch große Töne spucken. Aber er darf dich nicht mehr antasten. Sagt Johannes in seinem Johannesbrief. Er hat keine Handhabe mehr, dich anzuklagen, denn jedes Mal steht da Jesus, der Hohepriester. Es ist vollbracht, vollständig bezahlt. Dreh dich um, verschwinde. Was willst du hier noch? Meine Zeit stehlen. Ja, aber er hat doch bezahlt. Haben Sie das schon? Können Sie sich die Katastrophe vorstellen, wenn Sie jetzt hier sitzen heute Morgen und Sie sagen, ja, ich habe ja noch gar keine Vergebung, grundsätzlich nicht. Ich kenne Jesus ja eigentlich noch gar nicht. Das ist natürlich das Gegenteil dann der Fall. Ja, dann stehen diese 60 Milliarden Euro noch in Ihrem Leben. Die können Sie nicht zurückzahlen. Es gibt für diese Entwaffnung ein ganz schönes Bild. Auch wieder im Alten Testament, Bilderbuch des Neuen Testamentes, ja. Ich denke, Sie verstehen, wie ich das meine. Das ist alles natürlich Wort Gottes inspiriert. Aber gerade deshalb, Vorschattungen, David, der junge David, gerade mal 16 Jahre alt, 15 Jahre alt, ja, Teenager. Ja, von dem, ihr Teenager, könnt ihr euch eine Scheibe von abschneiden. Nicht von Ronaldo. Ja, von David. Da kommt dieser Goliath, ja, dieser 3-Meter-Mann. So ein Kopf. Und spottet und höhnt Israel und den Gott Israels. Und dann tritt der David hervor. Im Vertrauen auf diesen Gott, den der Goliath verspottet. Und er sagt, ich mach dich alle. Nicht, weil ich so oft im Fitnessstudio bin. Weil ich meinem Gott vertraue, den du gehöhnt hast. und Schleuder, zack, bumm, die kennen die Geschichte, ja? Ja, und dann kommt's aber nachher, das ist ja fast ein bisschen grotesk, wenn man sich das mal vorstellt. Und David nahm das Haupt des Philisters und brachte es nach Jerusalem. Seine Waffen aber legte er in sein Zelt. Ich kann mir das richtig vorstellen. Also das haben ja alle gesehen. Nachher haben sie ja geschrien. Saul hat so viel umgebracht, David hat so viel umgebracht. Das war ja alles bekannt im Volk. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dieser 15-jährige Teenager oder 16-jährige Teenager, ja? Mit so einem Kopf da, ne? Geht er nach Jerusalem. Ja, was konnte denn dieser Goliath noch machen? Das war ein Triumphzug, sage ich Ihnen. Das war ein Triumphzug des Davids mit dem Kopf des Goliaths in der Hand, hinaufmarschierend nach Jerusalem. Und was hat er mit seinen Waffen gemacht? Was lesen wir? Was hat er gemacht mit den Waffen des Goliaths? Die hat er ins Zelt gelegt. In welches Zelt? In sein Zelt, in Davids Zelt. Er war der Herr. Er hat gesiegt. Goliath war entwaffnet. Ach, ist das schön. Aber Vergebung bedeutet auch Verantwortung. Ich mache erstmal, bleibe ich hierbei. Das Gleichnis Jesu über den Schuldner war ja die Antwort des Herrn Jesus, das Gleichnis über den Schuldner, 10.000 Talente, ja, war ja eigentlich eine Antwort des Herrn Jesus Christus auf eine Frage des Petrus. Petrus hat gefragt, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben? 7 Mal vielleicht, und dann ist aber gut, Schluss, aus, vorbei. Und dann sagt Jesus, nein, nicht 7 Mal, sondern 7 mal 70 Mal, das sind 490 Mal. Ne? Jetzt gehen wir mal davon aus, ja, ich bin ein kluger Kopf hier. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Tag hat 16 Stunden. Also ich meine jetzt Wachstunden. Ja? Der Tag hat 24 Stunden, das weiß ich auch. Also 16 Stunden, Wachstunden. Da müssten Sie alle 2 Minuten vergeben. Können Sie das? Warum so übertrieben? Es ist die höchste Pflicht eines Christen zu vergeben. Darum fährt der Herr dann fort und sagt über diesen Mann, dem er 10.000 Talente entlassen hat, Matthäus 18, 28 folgend, als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Er selber hatte eine Schuld von 10.000 Talente. 6 Milliarden Euro. Und jetzt kommt da einer, der schuldet ihm 100 Denare. Das sind 100 Tageslöhne. Das ist so ein Dritteljahresgehalt ungefähr, ganz grob. Ist doch kein Vergleich, oder? Gegenüber 6 Milliarden. Und dann ergriff er ihn, würgt ihn und sprach, bezahl mir, was du schuldig bist. Da warf sich der Mitknecht ihm zu Füßen, bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, so will ich es dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Golgatha bedeutet, dass Gott dir alle Schuld vergibt. Golgatha bedeutet, dass du auch frei lässt. Ja, ich bin so missbraucht worden, ich bin so misshandelt worden, ich habe so viel ertragen. Es braucht Zeit, ohne Zweifel. Aber es beginnt alles mit der Entscheidung. Ich vergebe auch. Ich war kürzlich auf einer Konferenz in Deutschland, im Westerwald, in Rehe. Es waren schöne Tage und dann las der Heimleiter, es war ein Erholungsheim, christliches Erholungsheim, Ferienheim, und der Heimleiter las morgens aus einem Andachtsbuch vor. Und das hat mich sehr bewegt. Es ging nämlich um Vergebung. Und dann hat mich das so bewegt, dass ich ihn gefragt habe, du, hör mal, kannst du mir das nicht mal eben noch mal zeigen, dieses Andachtsbuch, darf ich das mal sehen? Ja, selbstverständlich. Und dann gucke ich da rein und lese diese Andacht noch mal durch, weil sie mich eben so bewegt hatte. Und dann stellte ich fest, du, hör mal, die Andacht ist ja vom 17. Juni. Heute haben wir den 15. März, also war vor 10 Tagen. Und dann sagte er, ja, ach, das mache ich manchmal so. Weißt, ich gucke einfach hinten ins Inhaltsverzeichnis. Ich gehe da nicht so der Reihenfolge chronologisch durch, sondern wie mir das so ist, gerade ums Herz. Und dann gucke ich nach und das spricht mich jetzt an. Und dann denke ich, das könnte noch passend sein vielleicht für das Publikum und so. Und da habe ich jetzt einfach heute diese Andacht gelesen über Vergebung. Dann habe ich gesagt, ja, Gott kommt spätestens immer rechtzeitig, ne? Das Buch ist von einem sehr anerkannten Psychotherapeuten. Er ist Dozent auch und Gründer mehrerer Ausbildungsstätten. Und vor allen Dingen ist der Mann Christ. Also das Andachtsbuch ist fantastico. Und da schreibt er über Vergebung. Und das hat mich wirklich, ich zitiere, Vergebung und geistige Gesundheit gehören zusammen. Wer nicht vergeben kann, belastet seine Organe. Er macht seinen Körper krank. Eine unechte Vergebung gleicht einer Verdrängung. Sie ruft psychosomatische Störungen hervor. Wer verschweigt oder verdrängt, wer Vorbehalte hat und Verletzungen aufrecht erhält, wird nicht befreit. Der Körper reagiert, die Organe schreien, der Mensch wird stöhnen. Die echte Vergebung ist Gnade, ein Geschenk und kein eigenmächtiges Bemühen. Sie befreit, lässt Leib, Seele und Geist gesunden und belastet nicht. Vergebung heißt entlassen, freilassen, loslassen. Da sprach auch eine Islamwissenschaftlerin, eine junge Islamwissenschaftlerin auf dieser Konferenz, sehr interessante Vorträge, Seminare hat diese junge Frau gehalten und sie sagte, sie hatte vor Jahren ein Problem. Sie spricht ja selber, sie hat Arabisch studiert, sprach das auch perfekt, habe ich sofort gemerkt. Sie sagte, dass sie vor Jahren große Probleme hatte mit muslimischen Männern, weil sie schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht hatte. Und sie konnte von daher die überhaupt nicht mehr lieben. Und eines Tages, sagt sie, habe ich das einfach dem Herrn Jesus Christus hingelegt und seitdem bin ich frei. Ich kann die in einer Liebe begegnen, ich kann denen das Evangelium groß machen und es ist gewaltig, was ich erlebe. Und dann sagt sie, sinngemäß, nur im ungetrübten Verhältnis zu Jesus können wir ungetrübt lieben. Gedacht, ja, wie ist mein Verhältnis zu Jesus? Sehen Sie, wir Christen brauchen Rettung. Golgatha. Wer nicht vergeben kann, hat ein gestörtes Verhältnis zu Jesus. Oh, das kannst du aber nicht sagen. Doch, kann ich. Haben Sie ja gehört. Und in einer anderen Andacht, desselben Autors übrigens, teilt er die Meinung mit einem Psychiater, dass er sagt, dass ein Großteil, natürlich nicht alle, da müssen wir vorsichtig sein, aber dass ein Großteil der Depressionen durch verdrängte Wut und Groll hervorgerufen werden. Wut auf sich selbst oder auf andere, es sei buchstäblich eine schwere Last, Groll mit sich herumzutragen. Ja, vergeben heißt vergeben, loslassen. Das bedeutet nicht, bitte, auch dass wir uns da nicht falsch verstehen, das bedeutet nicht bagatellisieren der Schuld oder so tun, als wäre überhaupt nichts passiert. Was hast du gemacht? Ja? Nein, nein. Hast gelogen, ach komm, Kind, hast gelogen, ach jo, du Armes. Ja, ist ja so schön mit dir. Darum geht's nicht. Unrecht billigen, darum geht es nicht. Man muss darüber reden, man muss es verurteilen und dann muss man es vergeben. Manchmal braucht es auch einen Prozess, wenn es um schwere Vergehen geht, zum Beispiel vielleicht in der Ehe, dass da jemand sagen muss, okay, ich vergebe dir, aber jetzt brauche ich Zeit, da muss viel heilen. Verstehen Sie, wir sind auch Menschen, bilden wir uns da nichts ein, aber es beginnt mit der Entscheidung, ich vergebe dir und Gott wird auch dich heilen. Zweitens, aber jetzt nicht mehr so lange natürlich, ja, Trost in Versöhnung. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindselig gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Da kann man sich auch mal drüber unterhalten. Was bedeutet das dann? Das Evangelium ist verkündigt in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Interessante Aussage, oder? Aber darum geht es nicht. Versöhnung, es geht um Versöhnung. Versöhnen bedeutet nun, Vergebung bedeutet freilassen, loslassen, wegschicken. Versöhnen bedeutet völlig umändern. Versöhnung, völlig umändern. Nicht Gott musste sich ändern. Er war immer schon Liebe und hat Gnade gegeben. Aber er änderte die Verhältnisse zu uns oder von uns zu ihm, wie man es auch sagen will, durch den Sühnetod Jesu. Und er schaffte jetzt der Gnade völligen Zugang. Er veränderte die Situation von Altem zum Neuen Testament her, von den Opfertieren zu dem vollkommenen Opfer Jesu. So sehr hat er die Verhältnisse verändert zu uns, dass er jetzt total umarmen kann, dass er totale Gnade walten lassen kann. Egal, wer sie sind, was sie getan haben, woher sie kommen, welche Hintergründe, was sie erfahren haben. 2. Korinther 5, 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Dabei handelt es sich um den teuersten Preis, der je bezahlt wurde. Versöhnung, umarmen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Ich habe mal gelesen, die teuerste Transfersumme für einen Fußballstar, die je bezahlt wurde bis heute, also bis Februar 2016, geht das. Das war für einen Spieler, der von Tottenham nach Real Madrid gewechselt ist, für den haben die 101 Millionen Euro bezahlt. 101 Millionen Euro für einen 20, 25-jährigen jungen Mann. Aber wenn der mal nicht mehr spielen kann, ja, oder in seiner Leistung absackt, dann ist er aber vorbei. Dann ist er seines Geldes nicht mehr wert. Ne? Dann sitzt er auf der Ersatzbank, dann schreiben die Zeitungen schlecht. Er wird ausgebuht. Der Vertrag wird nicht verlängert. Schluss, Vertrag nicht verlängert. Aber so ist das nicht bei Gott. Bei der Summe, die er gezahlt hat, das ist immer gültig. Wir haben, ich sage es einmal so, wenn Sie es so wollen, Sie haben vor Gott einen Jesuswert. Wissen Sie? Jesuswert. Da steht auf Ihrer Stirn, Sie sind versiegelt, ja, Jesus. Damit sind Sie unbezahlbar. Ewig gerettet und erlöst. Ich sage es noch einmal, das ist mein Ziel heute Morgen. Wir Christen müssen gerettet werden. Nicht im Sinne von erlöst. Aber von gelöst, von falschen Verhaltensweisen und Denken, Denkmustern. Da gibt es einen amerikanischen Psychiater, ich halte ja auch nicht viel vom Psychiater, Freud und so weiter, ja, ist ja klar. Aber der Mann ist Christ. Und der hat einmal über 30 Lügen, denen wir Christen glauben, zusammengestellt. In allen Lebensbereichen fand er Lügen, die wir Christen für wahr halten und die wir handfest praktizieren, ohne dass wir es merken. Eine Lüge besteht darin: Du bist nur so viel wert wie deine Leistung. Bei einem Fußballstar ja. Bei Gott nicht. Da hast du, das ist eine Lüge, da hast du den Jesuswert. immer. Eine andere Lüge war übrigens, Gott kann mich nur gebrauchen, wenn ich geistlich stark bin. Eine glatte Lüge. Das sagt dir dein Fleisch und vielleicht, was weiß ich, dein Papa vielleicht, ja? Wenn er kein so ein guter ist. Ich war immer ein ganz guter, ne? Nein. Nicht der Platz für Humor, ja, in dem Sinne. Bei Gott ist das anders. Da heißt es im Römerbrief hier nach der neuen Genfer Übersetzung, ich lese nur den Schlusssatz, er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Ja, was musst du tun? Ja, ich bin nichts wert, ich bin nicht stark, ich bin nicht groß, ich habe nicht so viel Leistung wie andere, meine Vergangenheit ist, hat alles kaputt gemacht. Du wirst vor Gott gerecht erklärt, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt. Zum Schluss, Trost in Verantwortung. Sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbewegt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Puh. Ja, was bedeutet denn das jetzt? Also doch, Norbert, jetzt hast du dich ja geirrt. Hast dir viel Mühe gegeben, okay, aber geirrt hast dich trotzdem. Was bedeutet das? Kann der Christ nun doch verloren gehen? Sind doch seine eigenen Anstrengungen und Werke schließlich wichtig für das Heil oder das Unheil verantwortlich, sofern ihr in dem Glauben gegründet bleibt? Ja, wenn nicht, ja, dann tschüss. Wir haben festgestellt, dass die Vergebung und die Versöhnung etwas Endgültiges ist. Du hast, was du hast. Es wird dir nicht mehr genommen. Unabänderlich. Es entspringt der totalen Gnade, vollkommenen Gnade aus Gott über Jesus. Ich sage es noch einmal, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Das ist geschehen. Das ist die Grundlage, das ist die Basis der Errettung. Er hat dich erlöst, okay? Aber jetzt leben wir ja noch in dieser Welt von dieser Erlösung an. Und in dieser Welt, jetzt von dieser Erlösung aus, gilt, dass wir in der Heiligung leben sollen, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Er hat dich erlöst und jetzt will der Geist in dir wirken während deines Erdenlebens, damit du eines Tages heilig, untadelig, unsträflich vor ihm hingestellt werden kannst. Wenn wir also nicht im Glauben gegründet und fest bleiben, sondern, wie es dann Kolosser 2 weiterführt, uns in Gesetzlichkeiten bewegen oder in Askese oder in Philosophien oder Sünden tun und tolerieren oder uns im Ungehorsam bewegen und anderen unbiblischen Dingen öffnen, dann geht nicht die Versöhnung verloren. Denn Gott ist unser Vater. Aber es leidet unsere praktische Heiligung. Und dann müssen wir uns eines Tages vor dem Richterstuhl Christi verantworten, wie es heißt hier, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird und welche Art des Werkes eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Man kann dann Schaden leiden, aber es heißt ja dann in diesem selben Text weiter hinten, 1. Korinther 3, er selbst aber wird gerettet. Ja? Also gerettet bleibt man, Vergebung hat man, Versöhnung hat man. Und darum, letzte Bibelverse, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Lass los, wo du loslassen musst. Gib frei, wo du entlassen musst. Vergib Schuld, wo du Schuld vergeben musst. weil dir vergeben worden ist. Kehr dem Ungehorsam den Rücken und folge ganz dem Herrn Jesus. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen, auch nicht. Knechte von Religion, Knechte von menschlichen Doktrinen, die nicht wirklich auf die Bibel gegründet sind. Zusammengefasst, es gibt keinen hoffnungslosen Fall vor Gott. Mit Vergebung von 10.000 Talenten, 6 Milliarden Euro, ist alles gesagt. Jesus hat alles für dich vollbracht. Du hast vor Gott den Jesuswert. Es gibt daher diese vollkommene Erlösung für alle, die sich Jesus zuwenden. Vergeben wir nun auch den anderen und leisten der Erlösung gemäß dem Herrn unsere Liebe. Unser Gehorsam ist doch ganz normal, wenn Gott uns seine ganze Liebe offeriert und wir die annehmen, dann sind wir doch von Liebe erfüllt und dann können wir doch nicht anders als auch dem Herrn wirklich hingegeben folgen oder auch den anderen diese Liebe spüren zu lassen. Vielleicht sitzen hier Menschen heute Morgen, die sagen, ich habe dieses Freigelassenwerden noch nicht erfahren. Dann rufe ich Sie zu Jesus, nicht zu uns. Hier müssen Sie nicht hinkommen. Wäre schön, wenn Sie kommen, Sonntags- oder Jugendveranstaltungen, aber darum geht es nicht. Wir rufen zu Jesus, ja? Sagen Sie, Jesus, lass mich das heute Morgen erleben. Deine Vergebung. Nimm mir die 10.000 Talente weg. Vielleicht aber sagen Sie, ja, da ist eine Schuld, die muss ich vergeben. Und darum geht es mir so dreckig. Weil ich immer noch den Groll habe, weil es immer wieder hochkommt, weil ich einfach nicht loslassen kann. Ich schlage vor, dass wir jetzt stille werden. Und dass wir diese Erlösung annehmen. Ich bete ein Gebet vor. Wenn Sie möchten, können Sie es nachsprechen, also im Herzen, ja? So als Ihr Gebet. Beten einfach meine Sätze nach, aber so von ganzem Herzen, von innen heraus. Wir beten. Lieber Gott im Himmel, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, danke ich dir für diese Synagoge, in die ich mich hineinflüchten darf, mit allem, was ich bin und habe. Zu dir, Herr Jesus Christus. Bitte vergib mir. Jetzt. Lass es mich jetzt erfahren. Meine 10.000 Talente. Befreie mich davon. Schenk mir dieses Neuwerden in Jesus. Das Versöhntsein mit Gott. Und Herr, ich bitte dich, wo ich nicht loslassen konnte, es ist schwer, Herr. Ich werde damit alleine nicht fertig. Aber ich will jetzt auch loslassen. Du weißt, wen ich meine, was ich meine. Ich möchte Vergebung aussprechen. In deinem Namen, Herr. Für die Person, die es betrifft. Aus Gehorsam zu dir. Und auch zur Befreiung für mich selbst. Ich danke dir dafür. Das nehme ich jetzt im Glauben des Herrn Jesus Christus für mich in Anspruch. Ich danke dir, Herr, dass du alles bezahlt hast und mich freilässt. Ich danke dir, Vater, für die Liebe in deinem Sohn.